Ja, wozu das Ganze noch? Vielleicht hast du dir auch mal die Frage gestellt, weiß nicht in welchem Zusammenhang. Ich habe sie mir letzte Woche gestellt, als ich morgens das Wohnzimmer schön aufgeräumt habe. Und dann bin ich arbeiten gegangen und als ich wieder zurückgekommen bin, waren da die Kinder wieder mit ihren Spielsachen, mit ihren Malbüchern, mit ihren Kuscheltieren. Und ich habe mich gefragt, wozu das noch? Was hat das für einen Sinn? Wozu noch aufräumen? Wird ja eh wieder unordentlich. Wozu noch putzen? Wird ja eh wieder dreckig. Wozu noch Essen kochen und den Kindern geben? Die haben doch bald eh wieder Hunger. Ja, warum sie noch schlafen legen? Die wachen doch eh am nächsten Tag wieder auf. Ja, manchmal fragt man sich das. Nicht nur, wenn man Kinder hat, sondern auch so im Leben gibt es immer wieder Situationen, an die wir kommen, wo wir uns fragen, hey, warum mache ich das eigentlich? Vielleicht, wenn es besonders anstrengend ist, vielleicht, wenn wir den Sinn nicht mehr erkennen oder wegen ähnlichen Dingen. Und bei den Kindern, da rappeln wir uns doch immer wieder auf, weil irgendwie sind sie auch süß, ne? Und wir haben sie auch lieb. Und wir sehen den größeren Sinn dahinter, wenn wir uns um sie kümmern, auch wenn es manchmal anstrengend ist. Und ich glaube, das Beispiel zeigt, dass wenn wir vergessen haben, warum wir Dinge tun, wenn wir vergessen haben, was der Sinn hinter Dingen ist, dann wird es auch schwierig, bestimmte Dinge auszuüben. Dann verlieren wir Motivation, wir verlieren Spannkraft, wir verlieren die Lust, bestimmte Dinge zu tun und wir werden müde und Dinge werden anstrengend. Also, das gibt es aber nicht nur in Fragen um Kinder und in Alltagsfragen, sondern auch, wenn es um Gemeinde geht. Auch dann fragen wir uns das manchmal, wozu das alles? Warum der ganze Aufwand? Ich habe kürzlich mal hier eine Person durch die Räume geführt, die mit Glauben fast nichts am Hut hatte. Und dann habe ich ihr so gezeigt, welche Räume wir alle haben und habe ihr so ein paar Flyer gegeben und ihr gezeigt, was für Programme wir haben und so. Und dann hat die Person gesagt, wow, das ist ja ganz schön groß hier und das ist ja ganz schön viel. Da gehen doch ganz schön viele Ressourcen drauf. Wer bezahlt denn das alles? Und wer kommt denn da? Und wer hält denn die Programme am Laufen? Wer sind denn die vielen Ehrenamtlichen, die das alles so machen? Und dann habe ich mir gedacht, stimmt, da hat er einen Punkt. Ne? Es ist viel Aufwand, so eine Gemeinde in der Größe am Laufen zu halten und weiterzuentwickeln. Und wir haben ja auch den Segen, dass wir wachsen dürfen und dass wir das erleben dürfen, das kostet schon ganz schön viel Arbeit. Ist es das wert? Ich bin ja erst seit mehr als 7 Jahren hier, aber was vor der Gründung, vor 47 Jahren war das, glaube ich, was die Leute da alles investiert haben seit dieser Gründung, an Zeit, an Geld, an Aufwand, an Konflikten, an Vergebungsbereitschaft, an allem, was so eine Gemeinde eben, was man in der Gemeinde eben so tut, das ist schon enorm. Und heute ist eine andere Generation dran, die wirklich viel Zeit, Kraft, Geld, Liebe und Energie in die Gemeinde steckt, damit die Gemeinde weiter wächst. Was soll das alles? Vielleicht bist du Mitarbeiter in dieser Gemeinde und du hast dir diese Frage auch schon mal gestellt, in bestimmten Punkten in deinem Leben. Wozu das Ganze? Wir haben sie uns gestellt in einem Visionsprozess, warum es uns gibt und warum es wichtig ist, dass es uns gibt. Und wir haben gestartet letztes Jahr in einem Gemeindeabend, jeder konnte da kommen und dann hatten wir so Stellwände draußen im Foyer, vielleicht erinnerst du dich noch, und jeder konnte was eintragen. Und wir haben als Gemeindeleitung uns zusammengesetzt im Bereichsleiterkreis und im Ältestenkreis und wir haben das alles dann zusammengefasst und formuliert und das wollen wir euch heute vorstellen, dieses Ergebnis dieses Prozesses. Und weil das so ein grundsätzliches Thema ist, habe ich für die Predigt heute auch so einen ganz, ganz grundsätzlichen Vers uns rausgesucht. Wenn du ein bisschen mit dem christlichen Glauben was zu tun hast und schon länger in Freikirchen unterwegs bist, dann hast du den vielleicht sogar auswendig gelernt, weil ich glaube, das ist einer der Verse nach dem Vater Unser und der Herr ist mein Hirte, wahrscheinlich der drittmeiste auswendig gelernte Vers. Und jetzt ahnst du vielleicht schon, was das ist. Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist jetzt in der Luther-Übersetzung, die habe ich heute gewählt, weil die meisten in der Luther-Übersetzung Dinge auswendig lernen. Also, darum geht es und das ist das Evangelium in einem Satz, die Kernaussage der Bibel. Und zuallererst, wenn wir uns diesen Vers angucken, zuallererst geht es dabei um Gott. Um Gott. Er ist das Subjekt in diesem Satz. Vielleicht erinnerst du dich noch an deinen Deutschunterricht. Subjekt, Prädikat, Objekt, das braucht einen Satz. Und Gott ist die handelnde Person. Das Subjekt, die handelnde Person. Er ist der, von dem alles kommt und zu dem die ganze Menschheitsgeschichte hinläuft. Das steht jetzt nicht unbedingt direkt in dem Satz, aber in der Bibel. Das ist Gott und um den geht es. Und deshalb ist Gemeinde auch von ihm und zu ihm hin. Gemeinde ist etwas Göttliches. Es ist etwas Göttliches. Zuerst mal ganz persönlich. Ja, Gemeinde besteht aus Menschen. Man kann das Haus hier irgendwie abreißen, dann sind immer noch wir Menschen da als Gemeinde. Aber wenn wir Menschen nicht mehr in das leere Haus kommen, dann ist das hier nur ein leeres Haus und keine Gemeinde mehr. Gemeinde besteht aus Menschen und jeder Mensch ist geliebt und einzigartig gemacht und sogar, so sagt es die Bibel, nach dem Bilde Gottes geschaffen. Das heißt, wir sind auf ihn hingeschaffen. Wir sollen so sein, wie er sich uns gedacht hat. Da erfüllt sich unser Leben, unsere Sehnsucht, unser Sinn, unser Zweck. Da finden wir Frieden. Das ist der Verwendungszweck. Ja, genauso wie alles, was Menschen machen, Verwendungszwecke haben. Wenn du einen Hammer hast, dann ist der Verwendungszweck nicht, dass du damit deine Frau streichelst, sondern dass du einen Nagel einmachst in die Wand. Ne? Und es hat alles seinen Verwendungszweck. Auch unser Leben. Wir haben den Verwendungszweck, wir sind auf Gott hingeschaffen. Und weil wir als Gemeinde aus Menschen bestehen, sind wir als Gemeinde auch auf Gott geschaffen, in diesem Sinn. Jeder Einzelne, so sagt uns zum Beispiel Psalm 139, ist wertvoll und gewollt in Gottes Augen. Ja, als Menschen sind auf ihn hingeschaffen. Du bist gewollt von Gott. Das ist doch schön, der Gedanke. Du bist als einzelner Mensch gewollt von Gott, auf ihn hingeschaffen und Teil dieser Gemeinde dadurch. Also unsere Herkunft ist göttlich. Auch über die Gemeinde, die ja aus einzelnen Menschen besteht, wird es gesagt. Meine Gemeinde, sagt Jesus manchmal in den Evangelien. Oder die Gemeinde Christi, sagt Paulus, manchmal lesen wir in den Briefen. Und in der Offenbarung, da beschreibt Johannes die Gemeinde als Braut Christi. Das ist ein Bild, das dahinter steckt. Wir sind wie wenn eine Braut auf den Bräutigam zuläuft bei einer Hochzeitssituation, so laufen wir zu Jesus hin. Das ist das Bild. Und das zeigt sowohl die Zugehörigkeit anderen, eine Braut gehört zum Bräutigam und der Bräutigam zur Braut, als auch das Ziel. Johannes 3, Vers 16 sagt das auch so ein bisschen. Er sagt, wir sind zum ewigen Leben geschaffen. Wenn wir an ihn glauben, haben wir das ewige Leben bei ihm. Da gibt es also nicht nur eine Herkunftsbeschreibung, die göttlich ist. Wir kommen von Gott und sind so geschaffen, dass wir am besten unser Leben leben, wenn wir so leben, wie er es möchte. Sondern es gibt auch eine Zielbeschreibung. Da gehen wir hin. Und auch das Ziel der Gemeinde ist es Jesus. Ist göttlich, ist Jesus. Unsere Herkunft ist göttlich, unser Ziel ist göttlich. Ist dir das eigentlich bewusst? Also klar, die meisten von uns wissen das, die schon länger hierher kommen und irgendwie denkt man das auch über Christen, dass sie an einen Gott glauben und irgendwie an den Himmel. Aber inwieweit beeinflusst das deinen Alltag? Dein Leben hier ist nur ein Hauch von deiner Existenz. Das Eigentliche kommt noch. Wenn man das kurze Leben im Vergleich setzt zu der Ewigkeit, dann ist es verschwindend gering. Vielleicht erinnerst du dich noch an deinen Matheunterricht. Jede Zahl, egal wie groß sie ist, ist im Vergleich zur Unendlichkeit, tendiert sie gegen Null, strebt sie gegen Null. Dein Leben hier auf der Erde ist so unbedeutend im Vergleich zur Ewigkeit, dass sie gegen Null strebt. Interessanter Gedanke, oder? So, und Gemeinde ist nun dazu da, um uns das wieder neu ins Bewusstsein zu rufen, wozu wir Menschen eigentlich existieren. Hier der Johannes 3, Vers 16, der sagt uns sogar, dass wir das verloren haben. Ja, der Mensch ist verloren, steht da. Normalerweise gehen wir Menschen verloren, getrennt von Gott. Und jetzt brauchen wir Jesus, um gerettet zu werden. Dieses Leid der Welt, das schreit die Verlorenheit geradezu heraus. Ja. Der innere Unfriede, die Lieblosigkeit, mit der wir uns begegnen, der Egoismus, das Suchen und das Verlieren von Glück. Die Kriege, die ökologische Katastrophen, zerbrochene Liebesbeziehungen, Rassismus, Gewalt, Lüge, Spaltung in unserer Gesellschaft, Armut, Ungerechtigkeit, innere Antreiber, die destruktiv geworden sind und noch so viel mehr schreien heraus, dass wir Gott verloren haben. Dass wir verloren sind. Und wir brauchen Jesus so sehr, jetzt in diesem Leben und in Ewigkeit. Und Gemeinde ist berufen, der göttliche Ort zu sein, an dem man Gott wiederfinden kann, wo man ihm begegnen kann und wo wir uns gegenseitig dazu anspornen, Gott nachzufolgen und dieses Leben zu ergreifen, immer wieder neu und daran festzuhalten und uns auf das auszurichten, was ewig ist und nicht auf das, was vergänglich ist. Wir brauchen Gott. Wir brauchen seine Rettung von unserer Sünde, die uns von Gott trennt, damit wir Leben haben. Ewiges Leben. Damit wir uns begreifen als Wartende, die, die darauf warten, dass Jesus wiederkommt und uns zu sich nimmt. Gemeinde ist dazu da, um dir und mir diese göttliche Wahrheit immer wieder zu sagen und uns daran zu erinnern, wir brauchen Gott. Und wenn Gemeinde nur diesen Zweck hätte, ja, Gott gemeinsam zu suchen und ihn zu finden, dann hätte sie schon ihre seine Daseinsberechtigung. Dann hat sie schon Sinn und Zweck. Ja, wenn Gemeinde und Kirche das nicht mehr im Zentrum haben, wer denn sonst? Und Kirche und Gemeinde verlieren ihre Daseinsberechtigung, wenn sie nicht mehr hinweisen auf Jesus und auf Gott und auf die Ewigkeit und auf die Rettung, die notwendig ist für uns Menschen. Wir haben ja nicht nur einen Glauben, mit dem man sich so ein bisschen mehr wohlfühlt, oder? Wir haben den Glauben ja nicht nur deshalb, damit wir getröstet werden. Auch Trost ist schön, aber nicht nur deswegen. Wir haben Glauben ja nicht nur, damit wir uns ein bisschen besser fühlen, damit wir einen Ort haben, wo wir unsere Probleme hintragen können, damit wir Hilfe haben, wenn wir sie brauchen oder so. Glaube ist ja nicht nur dafür da, dass wir gebauchpinselt werden, sondern Glaube ist da, weil er rettet. Weil er rettet. Gemeinde gibt es, weil sie auf Jesus hinweist, der rettet, der allein rettet. Denn Rettungsanker ist für eine Welt, die in die Verlorenheit und in die Verdammnis läuft. Es geht um Gottes Sache, die größer ist als wir selbst. Und deshalb sollte es Kirche und Gemeinde geben. Und deswegen sind uns die ersten vier Kernwerte auch wichtig, die wir unter dieser Rubrik und diesem Stichwort göttlich gefasst haben. Wir haben vier Stichpunkte: Christus, Bibel, Gebet und Gnade. Und die sind uns wichtig. Christus ist uns wichtig, weil wir durch ihn Gott begegnen. Als Gemeinde streben wir danach, Jesus besser kennenzulernen. Streben wir nach seiner Erlösung in Ewigkeit, aber jetzt auch schon in dieser Zeit streben wir nach der Veränderung. Und zwar nicht nur theoretisch, dass wir wissen, wer Jesus ist und dass wir irgendwann mal gerettet sind und dass er unsere Schuld vergibt, sondern praktisch. An jedem Tag unseres Lebens wollen wir diese Beziehung zu Jesus leben, wollen wir seinem Herzen, in seinen Herzschlag spüren und zu ihm hinwachsen. Und als Gemeinde spornen wir uns dazu an. Wir streben nach einer lebendigen Beziehung zu Jesus, unserem Heiland, damit er uns wieder gesund lieben kann. Damit er uns wieder gesund lieben kann. Machst du das? In allen Veranstaltungen, die wir als Gemeinde machen, vom Kindergottesdienst bis zum Seniorenkreis, soll Jesus das Zentrum sein. Weil er unser Erlöser ist. Er unser Retter ist. Und wie erfahren wir, wer er ist und wie wir leben? Durch die Bibel. Und das ist unser zweiter Wert. Weil sich Gott darin offenbart in der Bibel. Da zeigt sich Gott. Gemeinde ist nicht nur göttlich, weil sie von Gott herkommt und zu Gott strebt, sondern auch, weil wir Gott kennenlernen können, göttlichen Willen kennenlernen können, durch sein göttliches Wort, durch die Bibel. Gott teilt uns mit, wer er ist und was wir mit unserem Leben anfangen sollen. Wir wollen es besser verstehen. Wir wollen ihn besser verstehen. Natürlich wollen wir Gott besser verstehen. Wenn der Mensch allein wissen würde, was gut für ihn ist, dann würde es in der Welt anders aussehen. Es würde total anders aussehen. Wir würden die Nachrichten anmachen und da würden ganz andere Nachrichten kommen. Und deshalb stehen wir zur Bibel, egal ob es gerade populär ist, daran zu glauben oder nicht. Egal ob da eine Ethik rauskommt, die der Gesellschaft passt oder nicht. Sondern wir suchen nach Wahrheit und nach dem Göttlichen in der Bibel zu Zeiten und zu Unzeiten. So formuliert es die Bibel mal. Egal, ob wir dadurch beliebt werden oder nicht. Und manchmal ist das Verständnis von Gottes Wort auch ein Ringen. Ja, es gibt so die großen Linien der Bibel, die sind sehr eindeutig. Da kann man eigentlich nur irgendwie anderer Meinung sein, wenn man die Bibel sehr verdreht oder nur noch sagt, dass sie nur teilweise Gottes Wort ist. Aber wenn wir die Bibel als Gottes Wort nehmen, dann gibt es große Linien, die sind sehr eindeutig und sehr verständlich und auch nicht irgendwie widersprüchlich. Und dann gibt es Teile der Bibel, da müssen wir manchmal um Verständnis ringen, damit wir sie verstehen. Und dann ringen wir damit, wie wir sie in unserer Gesellschaft wieder leben können. Und das machen wir. Das machen wir. Wir ringen um diese Erkenntnis, weil wir Gottes Wort lieben. Liebevoll ringen wir darum und geführt durch seinen Geist miteinander. Und wenn wir andere Meinungen sind, dann können wir uns stehen lassen. Das kommt nachher nochmal. Aber wichtig bei dem Punkt ist, dass wir Gottes Wort an erste Stelle stellen und dass wir nach ihm streben, nach dieser Wahrheit, die da zu finden ist. Und das dritte ist Gebet. Göttlichen Kontakt haben wir im Gespräch. Das ist ganz logisch, wenn du mit einem Menschen, anderen Menschen Kontakt haben willst, dann redest du mit ihm, ist ja klar. Und so ist es auch bei Gott. Gebet ist wichtig. Gebet führt uns zu Gott und zum Herzen Gottes. Und sein Geist begegnet uns im Gebet. Gebet hebt unseren Blick zu göttlichen Möglichkeiten. Wir glauben an die Verheißungen, die auf dem Gebet liegen. Wir glauben daran. Wir glauben, dass Gott wundervoll eingreifen kann, wie er es will. Ja, Gebet ist kein Wunscherfüllungsinstrument, wo du das bekommst, was du willst, aber wir glauben darin, dass wir dort Gott begegnen, dass er uns hört und dass er uns gibt, um was wir bitten, oder wenn nicht, dass es dann sein Wille ist und dann können wir uns demütig darunter stellen. Aber wir glauben, dass Gott uns hört und nach seinem Ermessen Wunder tut. Deshalb machen wir auch dieses Fasten- und Gebetszeiten am Anfang des Jahres, im Januar. Schon seit Jahren jetzt. Und es ist eine gute Zeit. Das machen wir, weil wir Gott suchen in dieser Zeit. Seinen Willen für unser Leben suchen. Weil wir ihm die Ehre geben wollen mit unserem Leben. Weil es Sinn macht. Es absolut Sinn macht, nach dem Göttlichen zu streben. Und wenn wir das tun, wenn wir in Gottes Nähe kommen, dann merken wir brauchen Gnade. Und das ist unser vierter Wert unter diesem Stichwort göttlich. Wir suchen göttliche Gnade. Weil wir durch sie heil werden. Wenn wir nach göttlichem streben, dann merken wir, wir brauchen sie, diese göttliche Gnade. Wir Menschen, auch wir Christen, brauchen sie. Nicht nur einmal bei unserer Bekehrung oder wenn wir uns mal für Jesus entschieden haben oder nicht nur im Hinblick auf die Ewigkeit, sondern an jedem Tag unseres Lebens brauchen wir die Gnade Gottes. Ohne sie sind wir verloren. Wir brauchen die Gnadengaben seines guten Heiligen Geistes, ja, der für uns Fürsprache hält. Kennt vielleicht den Vers, dass Gott unser Stammeln, das wir im Gebet beten, übersetzt, sodass es auf Gottes offene Ohren dringt. Wir brauchen diese Gnade der Fürsprache. Wir brauchen die Gnade des Trostes. Heiliger Geist ist unser Tröster. Wir brauchen die Früchte des Geistes, die aus Gnade uns verändern, wenn wir in seiner Nähe sind und uns damit beschäftigen. Wir brauchen seine Gnadengaben, mit denen wir einander dienen können. Das erleben wir immer wieder in der Nähe Gottes. Und wir brauchen die Gnade ganz, ganz simpel auch als Vergebung unserer Schuld. Wir feiern das immer im Abendmahl, dass wir, da kommen wir zum Tisch der Gnade, so sagen wir das auch manchmal, um Gnade zu empfangen. Gnade ist ein Kernwert. Wir brauchen sie. Wir brauchen sie für uns persönlich. Du brauchst sie für dich. Und dann passiert was. Dann kannst du sie nämlich auch weitergeben an andere Menschen. Und das ist auch wichtig, weil Gemeinde ist nicht nur göttlich. Gemeinde ist auch menschlich. Hast du vielleicht auch schon gemerkt. Du kommst in Gemeinde und da sind nicht nur perfekte göttliche Wesen, die so über 5 Zentimeter über dem Boden schweben, sondern es sind ganz normale Menschen mit Stärken, mit Schwächen, mit Persönlichkeitsunterschieden. Leute, die du vielleicht sympathisch findest und Leute, die du gar nicht sympathisch findest. Leute, die du vielleicht gerne in deinem Freundeskreis hättest und Leute, mit denen du nie was zusammen machen würdest, wenn du nicht mit ihnen in der Gemeinde sitzen würdest. Wir sind unterschiedlich, wir sind Menschen. Gemeinde ist auch was zutiefst Menschliches. In unserem Predigtvers, da ist das Subjekt, das Objekt, die Welt. Das Subjekt ist Gott und der liebt die Welt. Wenn wir da ein bisschen im Kontext gucken, die Verse vorher und nachher, dann sehen wir, dass damit die Menschen gemeint sind, mit dieser Welt. Die Menschen, die darin leben, das ist das, was Gott liebt, besonders liebt. Und das ist der Kontext, in dem wir Gemeinde bauen. Nicht im Himmel, wo alles perfekt ist, sondern in der Welt mit Menschen, die unperfekt sind. Gemeinde besteht aus Menschen. Und es wird ja so viel über Kirche und über Gemeinde geredet in den Medien. Ich weiß nicht, ob euch das auch auffällt, dass das immer mehr wird in den letzten Monaten und Jahren. Und auch über YouTube finden sich so viele Berichte, auch sehr kritische Berichte über Kirche und über Gemeinde und über, auch über Freikirchen mittlerweile. Und da wird echt viel berichtet. Von Leuten, die etwas gegen Gott haben, aber auch von Insidern, von Aussteigern, von die von Kirche verletzt wurden und von Gemeinde verletzt wurden, auch von Freikirche verletzt wurden. Und die gibt es. Ja. Manche Berichterstattung ist zu Unrecht da. Manches ist total undifferenziert. Aber vieles hat auch echt einen wahren Kern. Weil Gemeinde immer auch etwas Menschliches hat. Immer auch menschlich ist. Es menschelt in Gemeinde. Und auch wenn es nicht so sein sollte, gibt es Verletzungen, gibt es Lieblosigkeiten, gibt es geistlichen Missbrauch, gibt es Dinge, die nicht gut sind und die menschliche Schwäche zeigen. Und das wollen wir nicht verheimlichen und das wollen wir auch nicht verstecken als Gemeinde, sondern wir wollen das beim Namen nennen und wenn nötig Buße tun. Wir glauben nicht, dass wir die Menschen sind, die alles besser wissen oder schon perfekt sind. Wir wissen um unsere Menschlichkeit. Das große Geheimnis von Gemeinde ist nicht, dass sie aus perfekten Menschen besteht, sondern dass Gott die Menschen erwählt hat, in ihrer Unperfektheit Gemeinde zu sein. Und das sind wir. Nach Gott strebenden Menschen zwar, aber Menschen. Die Bibel selber macht einen Unterschied zwischen dem gefallenen Mensch, der nichts von Gott wissen will, der nicht gut ist, und von dem erneuerten Mensch, der durch Gottes Gnade Stück für Stück verwandelt wird. Und wir sind darin unterwegs. Wenn wir unser Christsein gesund leben, werden wir Stück für Stück verändert. Aber nicht perfekt. Es menschelt noch. Und in diesem Spannungsfeld leben wir als Gemeinde, in dem schon jetzt und noch nicht. Wir sind ein Körper. Ein Leib, lesen wir in der Bibel, und wir brauchen einander. Das ist ja auch ein Geheimnis von Gemeinde, dass Gott uns unterschiedlich begabt hat, damit wir gemeinsam wachsen können. Auch das gehört ja zum Menschlichsein dazu. Nicht nur die Negativseite, ja, dass wir nicht perfekt sind, sondern auch die Seite, dass wir als Menschen begabt sind. Dass es gute Seiten an uns gibt. Gaben gibt, die wir einsetzen können für andere. Dass wir lieben können, dass wir liebesfähig sind. Dass wir fähig sind, Gutes zu tun. Auch durch seine Kraft, ganz besonders durch seine Kraft. Und gemeinsam sollen wir so Gemeinde bauen. Und dabei ist Gemeinschaft wichtig. Weil wir alleine nicht alles können, brauchen wir einander. Und in dieser Gemeinschaft wollen wir einladend, echt und authentisch sein. Das ist das, wozu wir andere Menschen einladen wollen. Das ist der fünfte Wert. Gemeinschaft, einladend und authentisch. Das ist übrigens auch das, wonach sich unsere Gesellschaft sehnt, oder? Nach echter, authentischer Gemeinschaft und nach echtem, authentischen Zusammenleben. Wir haben so viel Unauthentisches. Ja, Insta, zack, und dann sehen wir, wie Leute sich darstellen wollen. Wir filmen ja nicht alles, sondern nur das, wie sie wahrgenommen werden wollen. Das wird da reingestellt. Und es fehlt an echter, an liebevoller Gemeinschaft. Und danach streben wir nach dieser liebevollen Gemeinschaft. Jesus sagt mal in Johannes 13, Vers 35, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Nicht daran, dass ihr perfekt lebt, nicht daran, dass ihr die perfekte Erkenntnis habt und super intelligent seid, nicht daran, dass ihr eine Zusammenkunft von Superchristen seid oder so, sondern weil ihr einander liebt. An der Liebe untereinander wird man erkennen, dass ihr von mir kommt. Und das ist unser Übungsfeld als Menschen, die wir zusammen als Menschen der Gemeinde sind, dass wir einander lieben. Das sind Sternstunden von Gemeinde, wenn wir das gelebt sehen, wenn wir miteinander lachen, miteinander weinen, füreinander da sind, wenn wir füreinander beten, miteinander ringen, einander tragen und manchmal auch ertragen. Das sind Sternstunden von Gemeinde, weil dort die Liebe rüberkommt, die Gott zu uns hat. Und klar wissen wir, dass das umkämpft ist, das wissen wir. Dass wir einander herausfordern, aber wir geben nicht auf. Diesen Wert geben wir nicht auf. Und deshalb ist der nächste Wert auch so wichtig, Wert Nummer 6, Einheit in Vielfalt, bereichernde Unterschiedlichkeit. Wir entscheiden uns dafür, Unterschiedlichkeit als Bereicherung anzusehen. Wir entscheiden uns dafür, Unterschiedlichkeit als Bereicherung anzusehen. So ist es formuliert. Ihr könnt übrigens die Vision nach einem Booklet mitnehmen. Genau, draußen im Foyer ist das. Und so haben wir das formuliert. Und ganz bewusst haben wir das so formuliert. Warum? Weil wir menschlich sind, ist echte authentische Einheit nichts, das automatisch passiert. Wir merken ja in unserer Gesellschaft, da sehen wir das ja, dass Unterschiedlichkeit nicht zu Einheit führt, sondern im Gegenteil, dass sie trennt. Das gilt für Parteipolitik. Das gilt für irgendwelche ethischen Entscheidungen, mit denen wir leben, und für unsere Werte. Wir suchen immer Leute, die dieselben Werte haben. Das gilt für so viele Dinge, dass eigentlich die Unterschiedlichkeit nicht automatisch etwas ist, das uns in Einheit führt, sondern eher zur Trennung. Wenn wir als Gesellschaft zusammenleben, dann sind negative Konflikte und heuchlerischer Scheinfrieden das, was automatisch passiert, aber nicht die Einheit in Unterschiedlichkeit. Das ist etwas, das erkämpft werden muss. Das ist etwas, das bewusst angegangen werden muss, dass ich den anderen in seiner Andersartigkeit liebe und wertschätze. Deshalb entscheiden wir uns bewusst dafür, Einheit in Vielfalt zu leben. Und es fühlt sich manchmal gut an und manchmal fühlt sich das eher schwer an. Aber letztlich erblüht die Gemeinde dadurch. Und manchmal kostet uns auch etwas, das etwas. Und das ist der siebte Wert. Auch unter dem Punkt Menschlichkeit, menschlich gefasst. Es kostet uns was. In unserem Predigtvers, da lesen wir, dass Gott uns Menschen so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf das wir Frieden nennen, dass wir gerettet werden und ewiges Leben haben. Aber er gab seinen Sohn. Er gab sein Kostbarstes. Mehr noch, wir glauben an einen dreieinen Gott, der sich in Jesus ja selbst hingegeben hat für uns. Und wisst ihr, wenn wir in einer perfekten Welt leben würden, dann mit perfekten Menschen, hätte es das Opfer nicht gebraucht. Und dann würde es auch für uns als Christen keine Opfer mehr Opfer brauchen, Jesus nachzufolgen und als Gemeinschaft zusammen zu leben. Aber so ist es nicht. Glaube kostet etwas. Es geht bei Gemeinde nicht in erster Linie darum, dass wir uns wohlfühlen. Also glücklicherweise erleben wir das, wenn wir Gemeinschaft haben und zusammen essen und zusammen Leben teilen. Und dann erleben wir ja auch viele gute Sachen, viele Genussmomente. Wenn wir in Gottes Nähe sind und so, dann kann das heilsam sein. Und das erleben wir ja auch. Und das ist auch gut so. Da hat auch niemand was dagegen. Das ist nicht schlecht. Aber das ist nicht das, was in erster Linie unser Auftrag ist. Das ist ein schöner und wunderbarer Nebeneffekt, den wir annehmen. Aber Gemeinde kann auch echt manchmal anstrengend sein, so wie das Leben generell anstrengend ist. Alles, was uns wichtig ist, lassen wir uns etwas kosten. Und wenn wir Gemeinde und Gott wichtig nehmen, dann kostet uns das auch etwas, weil unsere Gesellschaft so anders ist als das, was Gott sagt. Weil wir in einer Welt leben, die sündig ist. Weil wir selber als Menschen Sünder sind. Und dann wird es anstrengend und dann kostet das was. Die persönliche Beziehung zu Gott kostet etwas. Die Beziehung, die wir zu anderen Menschen haben in der Gemeinde, kostet etwas. Glaube kostet etwas. So viel anderes in unserem Leben lassen wir etwas kosten. Ja, also dein Beruf, der kostet dich was. Viele investieren echt viel, damit sie beruflich weiterkommen. Viel Zeit, viel Kraft, Nerven, Stress und so. Dass man sein Eigenheim baut, das kostet viele was. Viele lassen sich das viel kosten. Dass man ein tolles Auto fährt, dass man irgendwelche andere schöne Urlaube sich verwirklichen kann und so. Das lassen sich viele Leute viel kosten. Echt viel kosten. Warum? Weil es ihnen sehr wertvoll ist. Es ist ganz klar, wenn mir was sehr wertvoll ist, dann lasse ich es mir viel kosten. Ja, Kinder, haben auch schon geredet am Anfang der Predigt, die kosten im Schnitt ungefähr 190.000 Euro, habe ich gelesen. Jedes Kind kostet 190.000 Euro. Da kannst du aber auch was Schöneres kaufen, oder? Aber warum machen wir das? Weil es uns etwas wert ist. Und jetzt die entscheidende Frage, wie viel ist uns Gott wert? Und der Glaube, die Ewigkeit. Sollte das nicht das alles nochmal toppen? Wie zeigt sich das denn in deinem Alltag? Wie viel darf der Glaube bei dir kosten? Das ist eine persönliche Frage, die du für dich selber mitnehmen kannst. Jesus hat gesagt, du darfst mich alles kosten. dann ist er am Kreuz gestorben und hat alles gegeben für dich. Und die Frage, die durchaus auch ein bisschen provokativ ist, aber die ich dir gerne mitgebe, ist, wie viel darf Jesus dir kosten? Wie wichtig ist dir die Ewigkeit? Wie wichtig ist dir Gottes Plan für diese Menschen, die verloren gehen? Also wir wollen uns deshalb persönlich herausfordern lassen und unseren Glauben im Alltag so leben, auch dann, wenn er uns etwas kostet. Wir wollen uns in Gemeinde zur Mitarbeit herausfordern lassen, zur Einordnung auch in der Gemeinschaft, wo unterschiedliche Typen zusammen sind und wo das auch manchmal ein bisschen Ego kostet, wenn man sich einfügt und so weiter. Wir wollen es uns etwas kosten lassen. Das Gute ist nicht immer das Einfache und Leichte, sondern manchmal auch das Schwere und Teure. Und wer weiß, welchen Zeiten wir als Christen noch entgegengehen. Vielleicht wird uns der Glaube in Zukunft auch noch mehr kosten. Aber es ist es wert. Es ist es wert. Wie erhalten wir das alles aus? Weil wir geliebt sind. So sehr hat Gott die Welt, also hat Gott uns Menschen geliebt. So sehr hat Gott uns Menschen geliebt. Das lesen wir in unserem Vers. Wir sind unendlich von Gott geliebt. Diese Erfahrung machen wir in der Nähe Gottes. Weil ich erfahren habe, dass ich geliebt bin, trotz meiner Fehler, trotz meines Egos, trotz meiner Unperfektion, kann ich wahre Veränderung zulassen und wahre Vergebung annehmen. Wir können überhaupt erst lieben, so sagt es erst Johannes in seinem ersten Brief, im Johannesbrief, weil wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat, sagt er da. Nur weil wir geliebt sind, weil wir wissen, Christus hat alles für uns gegeben, aus Liebe, bedingungslos und von Herzen. Und durch diese Überzeugung können wir einander lieben. Und für Gott ist das das wichtigste Gebot, das alle anderen zusammenfasst. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Dieses Liebesgebot ist für Gott so wichtig, dass es für uns als Gemeinde auch wichtig sein muss. Gott ist Liebe. 1. Korinther 13 spitzt es sogar noch mehr zu. Da steht, ohne Liebe ist alles nichts. Ohne Liebe ist alles nichts. Auch Gemeinde ist nichts ohne Liebe. Und es fordert uns heraus zu unserem Wert, zu unserem achten Wert, das ist die Nächstenliebe. Wir lieben nicht nur, wenn uns gerade danach ist. Wir lieben nicht nur, wenn wir Zeit übrig haben, wenn wir so unser Leben so irgendwie gemanagt bekommen und alles in geordneten Bahnen läuft, dann als Zusatz, als Add-on überlegen wir uns, können wir noch andere Menschen lieben und wie machen wir das? Nicht erst dann. Sondern wir suchen aktiv nach Möglichkeiten zu lieben. Das Wohl des Nächsten zu suchen. Das hat viel mit den Aufträgen Gottes zu tun für die Welt, dass er sagt, ich möchte, dass ihr von mir weitererzählt, dass ihr Menschen von mir weitererzählt und sie liebt, nicht erst, wenn ihr Zeit übrig habt, sondern es ist jetzt ist die Zeit des Heils. Jetzt könnt ihr Leuten noch erzählen, dass Jesus sie liebt und dass es Hoffnung auf eine Ewigkeit gibt, dass er Frieden geben möchte in ihr Leben, dass er sie retten möchte. Jetzt habt ihr noch die Zeit dazu, irgendwann mal nicht mehr. Wir suchen aktiv nach Möglichkeiten zu lieben, das Wohl des Nächsten zu suchen. Und das hat auch was damit zu tun, dass wir dem Nächsten Gutes tun, dass wir, wenn wir Not sehen, da nicht blind dran vorbeilaufen, sondern dass wir was tun, dass uns das aktiviert, in der Tat auch. Und es hat auch was mit Seelsorge zu tun, die wir in der Gemeinde leben, dass wir selbst es auch erleben, dass Gott uns heil macht und die Möglichkeit für andere auch bieten, dass sie heil werden. Füreinander da zu sein, ist ein großer biblischer Wert. Es würde in der Welt alles anders aussehen, wenn die Welt das wirklich leben würde, diese Nächstenliebe. Und das ist vielleicht ein unrealistischer Gedanke, dass jeder Mensch plötzlich den Nächsten liebt und plötzlich alle ihre Gewehre und ihre Raketen und so niederlegen und plötzlich Friede ist auf der Erde, weil sich jeder liebt. Das ist illusorisch. Aber die Frage, die realistischer ist, ist, was würde sich ändern, wenn du in deinem Umfeld mehr lieben würdest? In deinem Arbeitsplatz? Wenn wir als Gemeinde mehr lieben würden in Lörrach? Das sind konkrete Sachen. Da können wir was verändern. Da kannst du was verändern. Und das ist die Vision auch für unsere Gemeinde, dass wir diese Nächstenliebe wirklich leben. Dass sie ganz praktisch leben. In unserer Schwachheit, in unserer Begrenztheit, aber Stück für Stück darin wachsen. und uns durch den Heiligen Geist führen und leiten lassen. Kraft dazu finden wir im Geliebtsein in Christus. Im Geliebtsein in Christus. Da finden wir Kraft zur nächsten Liebe. Und das führt uns zum letzten Punkt. Wir geben die Liebe nicht nur weiter und empfangen sie nicht nur von Jesus, sondern wir geben sie auch zu Gott zurück. Und wie lieben wir Gott? Unter anderem in der Anbetung. In der Anbetung. Und das ist unser letzter Wert, die Anbetung. Gemeinde existiert zur Ehre Gottes. Wir suchen nach seiner Nähe, strecken uns nach seiner lebensverändernden Liebe aus und haben Sehnsucht nach seiner Gegenwart. Das wär's doch, oder? Mit der hingebungsvollen Liebe an Gott beten wir ihn an. Als FEG Lörrach, als Gemeindeleitung, als Mitglied, als Freund, der sich als Teil der Gemeinde fühlt, beten wir Gott an, in Worten, in Liedern, mit unserem praktischen Dienst in der Gemeinde und persönlichen, privaten Umfeld. Seine Ehre ist unsere Motivation. Wir können selbst zurückstecken und wir können selber demütig sein, wenn wir Gottes Ehre an erster Stelle haben. Dickköpfigkeit geht weg, wenn unser erstes Ziel Gottes Ehre ist. Weil dann geht es nicht um uns und wir brauchen gar nicht mehr Dickköpfigkeit. Und es geht auch gar nicht mehr um unser Recht, sondern es geht um Gottes Ehre. Das macht kompromissbereit, das macht ein gutes Zusammenleben möglich. Manche Konflikte lösen sich auf, wenn das erste Ziel die Anbetung ist. Manche Argumentationen und Differenzen lösen sich auf, wenn die Anbetung das erste Ziel ist. Weil dann für eigenen Stolz einfach kein Platz ist. Machtmissbrauch hört auf, wo Gottes Ehre das erste Ziel ist. Weil dann geht es nicht mehr um mich und um Macht, sondern um Gott. Anbetung führt in Demut und Demut führt zu liebevollem Miteinander. Und wisst ihr was? Die Anbetung, die nehmen wir sogar mit in den Himmel. Ganz vieles lassen wir hier, was wir erreicht haben an menschlichen Sachen und das Geld und den Besitz und menschliche Ehre und menschlichen Erfolg und beruflichen Erfolg und all das, lassen wir alles hier. Da kann ja keiner mitnehmen in den Himmel. Das ist ja alles vergänglich. Aber die Anbetung, die nehmen wir mit. Und wir lesen in der Offenbarung, dass wir mit Christen aus allen Nationen und aus allen Zeiten vor Gottes Thron stehen und ihn wahrhaftig vollkommen rein und heilig anbeten. Das ist ein wunderbarer Moment. Ja, ziemlich cool, glaube ich. Anbetung. Okay, ich gebe euch nochmal kurz einen Überblick. Göttlich, menschlich geliebt. Das ist Gemeinde. Das ist FEG Lörrach mit den Werten, den Aufträgen, die Gott uns geschenkt hat. Und wer das vertiefen möchte, kann Booklet mitnehmen, kann auf der Homepage nachgucken. Die Frage ist nur, was machen wir? Das sind ja schöne Worte und das hört sich alles schön an. Aber wie wird Vision lebendig? Wie wird Vision lebendig? Das ist die große Frage. Ich meine, so Visionshefte, das passiert ja, die kann man schön irgendwo abheften und dann kann man sagen, das ist gut und dann war es das. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen, dass Vision lebendig bleibt. Und wie machen wir das? Indem wir das leben. Nicht nur der Pastor, nicht nur die Gemeindeleitung, nicht nur ein paar Leute aus der Gemeinde, sondern Gemeinde besteht aus einzelnen Menschen. Und wo einzelne Menschen die Vision leben, die Gott mit ihnen hat, dort entsteht lebendige Vision. Dort entsteht Gemeinde nach dem Herzen Gottes. Und wenn du dich damit identifizieren kannst, dann würde ich mich freuen, wenn du Teil von uns wirst oder bleibst, damit wir gemeinsam Gemeinde nach dem Herzen Gottes weitergestalten. Übrigens gibt es mehr zu unserer Vision dann nach Ostern. Wir feiern jetzt Ostern und das ist zentraler Teil unserer Vision. Darum geht es beim christlichen Glauben, um Jesu Tod und Auferstehung. Das feiern wir, das ist ganz bewusst auch innerhalb der Vision drin. Und danach, nach den Osterferien, geht es wieder weiter mit einer Visionspredigtreihe. Und da vertiefen wir da noch ein paar Sachen. Und da gibt es auch Kleingruppen, denen du dich anschließen kannst, die Vision dann noch vertiefen. Und können wir gemeinsam darin wachsen. Aber jetzt für heute habe ich es mir vorgestellt, ihr könnt euch Gedanken machen, inwieweit ihr daran andocken wollt. Und ich bete mit uns. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du eine größere Vision hast für unser Leben als das, was nach 80, 90 Jahren vorbei ist. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns als Menschen gemacht hast, die dazu geschaffen sind, dich zu lieben und dich zu ehren mit allem, was sie sind und haben. Und Bedeutung zu erfahren in diese Begegnung mit dir jetzt schon in unserer Beschränktheit, schon jetzt und dann in der Ewigkeit, vollkommen im noch nicht, wollen wir dir nachfolgen, wollen wir dich ehren, wollen wir Gemeinde sein, Menschen sein nach deinem Herzen. Führe uns du da immer mehr in diese Nähe von dir, dass wir uns umgestalten lassen. Ja, dir zur Ehre. Danke, dass du so viel Geduld hast mit uns, dass du uns immer wieder das ermöglichst, in deiner Nähe zu sein und unser Leben für dich zu investieren. Danke für diese großartige Gnade. Amen. Ich spreche unseren Segen Gottes zu, nach Epheser 3, Abvers 15. Er, dem jeder Mensch im Himmel und auf der Erde sein Dasein verdankt und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe dir durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Christus wohne aufgrund des Glaubens in deinem Herzen und lasse dein Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet sein. Er lasse dich die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe, damit du auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt wirst, das bei Gott zu finden ist. So segne dich der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.